Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen berichten wir zunächst über die Entwicklung im Nahen Osten. Israel fliegt Luftangriffe auf Gaza, die palästinensische Hamas feuert Raketen auf Israel ab. Außerdem, Ex-CIA-Direktor Petraeus ändert seine bisherigen Aussagen zum tödlichen Angriff auf die Botschaft im libyschen Benghazi. Und im öffentlichen Verkehr lassen sich die Spitzenzeiten am frühen Morgen und am Abend kaum brechen. Das zeigen Versuche in den Städten Bern, Zürich und Lausanne. Das Wetter, der Nebel mit Obergrenze bei 800 Metern löst sich nur teilweise auf. Temperaturen im Nebel bis 5, sonst 9 bis 13 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Die israelische Luftwaffe nimmt Gaza weiterhin unter Beschuss und palästinensische Raketen schlagen in der Nähe von Tel Aviv und Jerusalem ein. Trotz internationaler Aufrufe, die Kampfhandlungen einzustellen, gehen sie unvermindert weiter. Daniel Voll fasst zusammen.
Die Angriffe begannen in den frühen Morgenstunden um 3:30 Uhr Ortszeit, melden verschiedene Fernsehstationen und Agenturen. Journalisten berichten von Explosionen und Feuer, das ausgebrochen sei. Nach eigenen Angaben hat die israelische Luftwaffe in den letzten Stunden über 80 Ziele unter Beschuss genommen. Getroffen wurden dabei offenbar neben einem Gebäude des Innenministeriums auch das Hauptquartier der Hamas. Nach Angaben der Palästinenserverwaltung in Gaza sind seit Beginn der Bombardierungen vor 4 Tagen mindestens 30 Menschen getötet worden, die Mehrheit davon Zivilisten, 300 weitere Personen seien verletzt. Nach Angaben von Ärzten sind die Spitäler in Gaza überlastet. Auch Hamas und die Dschihadisten auf der anderen Seite wollen die Raketenangriffe auf israelisches Gebiet fortsetzen. Erstmals seit 20 Jahren haben am Freitag Raketen die Umgebung von Tel Aviv und Jerusalem erreicht. Nach israelischen Angaben haben sie jedoch keine Schäden angerichtet. Neben den Angriffen der Luftwaffe mobilisiert Israel weitere Bodentruppen. Inzwischen hat die Regierung 75.000 Reservisten einberufen, was Spekulationen über einen möglichen Militäreinsatz im Gazastreifen Auftrieb gibt. Inzwischen sei das dicht besiedelte Gebiet vom israelischen Militär vollkommen abgeriegelt. Etwa 16.000 Personen stünden an der Grenze bereit, heißt es.
In den Nachrichten mit Thomas Mattis geht es jetzt zunächst um den Budgetstreit in den USA.
Und da scheint es eine Annäherung zu geben zwischen Demokraten und Republikanern. Hochrangige Republikaner haben signalisiert, sie seien bereit, auch über höhere Steuern zu diskutieren, allerdings nur zusammen mit Ausgabenkürzungen. Präsident Obama und die Demokraten sind auf eine Einigung mit den Republikanern angewiesen. Andernfalls treten Anfang des nächsten Jahres automatisch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in Kraft im Umfang von über 600 Milliarden Dollar. Die Credit Suisse und JP Morgan Chase haben sich auf einen Vergleich mit der US-Börsenaufsicht geeinigt. Die beiden Banken zahlen 417 Millionen Dollar. Auf die CS entfallen 120 Millionen. Die Börsenaufsicht warf den Banken vor, Investoren bei Wertpapieren, die mit Hypothekenkrediten finanzschwacher Schuldner gesichert waren, falsch beraten zu haben. Nach Darstellung der Credit Suisse werden mit dem Vergleich die Untersuchungen gegen die Schweizer Grossbank eingestellt. Die Stiftung Divesa darf in der Schweiz vorläufig nicht mehr tätig sein. Das hat die eidgenössische Stiftungsaufsicht verfügt. Divesa beherrscht verschiedene Gesellschaften, zum Beispiel die Supra-Versicherung. Diese ist in die Schlagzeilen geraten. Am Mittwoch hatte die Finanzmarktaufsicht FINMA die Krankenzusatzversicherung der Supra wegen Überschuldung in den Konkurs geschickt. Gleichzeitig kritisierte die FINMA den Verwaltungsrat der Divesa, der schwere Fehler begangen habe. In der Ukraine hat die frühere Regierungschefin Timoschenko ihren Hungerstreik abgebrochen. Alle wüssten jetzt, dass bei der Parlamentswahl Ende Oktober betrogen worden sei. Das habe die Kritik internationaler Beobachter offengelegt, sagte Timoschenko. Julia Timoschenko verbüßt eine 7-jährige Gefängnisstrafe. Sie soll während ihrer Zeit als Regierungschefin mit Russland ein Gasgeschäft abgeschlossen haben, das angeblich zum Nachteil der Ukraine war. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft haben die ZSC Lions gegen Genf Servette nach Verlängerung 4:3 gewonnen. Bern besiegte Davos 4:2, Ambri Piotta schlug Rapperswil-Jona 6:4, Freiburg verlor gegen Biel 3:4, Kloten gewann gegen Langnau 8:0 und Zug besiegte Lugano 3:1.
Genau 7:05 am Samstagmorgen. In den USA musste gestern Ex-CIA-Direktor Petraeus zu einer Anhörung im Parlament antraben. Petraeus war zwar vor einer Woche wegen einer privaten Affäre zurückgetreten. Die Abgeordneten wollten aber wissen, was er zum tödlichen Angriff auf die US-Botschaft im libyschen Benghazi zu sagen hat. Vor 2 Monaten waren dort der US-Botschafter und 3 US-Bürger getötet worden. Offenbar hatte die US-Regierung die Gefahr unterschätzt und General Petraeus scheint diese Einschätzung zu bestätigen. Max Ackermann.
Eine Aussage von David Petraeus dürfte Präsident Obama ziemlich geärgert haben und selbst republikanische Oppositionspolitiker waren erstaunt. Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass es sich beim Angriff auf die amerikanische Vertretung in Benghazi um einen Terroranschlag gehandelt habe, soll der Ex-CIA-Chef laut dem Abgeordneten Peter King gesagt haben. Überprüft werden kann das nicht, die Befragung war vertraulich, aber King ist immerhin Vorsitzender des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses. Die Aussage von Petraeus wäre brisant, denn die Regierung Obama war noch lange nach dem Überfall in Benghazi davon ausgegangen, dass es sich um eine spontane Demonstration gehandelt habe, die dann aus dem Ruder gelaufen sei. Und in einem ersten Hearing 4 Tage nach dem tödlichen Angriff war auch CIA-Chef Petraeus dieser Meinung, erinnert sich Peter King.
The clear impression we were given was that the overwhelming amount of evidence was that it was a arose out of a spontaneous demonstration and was not a terrorist attack.
Warum jetzt David Petraeus etwas anderes sagt als beim ersten Hearing, ist unklar, aber es fördert sicher seine Glaubwürdigkeit nicht. Die hat in den letzten Tagen ohnehin arg gelitten, seit bekannt wurde, dass der bis anhin als besonders integer und diszipliniert geltende frühere General eine Affäre mit seiner Biografin hatte. Petraeus musste deswegen als CIA-Chef zurücktreten und sein früherer Arbeitgeber hat eine interne Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Unangenehm ist die Sache aber auch für die Regierung Obama. Sie nimmt für sich in Anspruch, den internationalen Terrorismus wirksam zurückgebunden zu haben. Islamistische Terroristen, die den amerikanischen Botschafter und 3 weitere US-Bürger töten, passen da schlecht ins Bild.
Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel in der Schweiz ist breit und sehr beliebt. Vor allem in den Stoßzeiten geraten Bahn, Bus und Tram aber an die Grenzen der Leistungsfähigkeit, vor allem in den Städten. Was tun gegen die Pendlerströme? Bern, Lausanne und Zürich suchen nach Lösungen mit mäßigem Erfolg bisher. Katrin Hug.
Begannen Gymnasien und Berufsschulen mit dem Unterricht 1 Stunde später, wäre der ÖV während der Stoßzeiten entlastet. Das ist die Idee der bernischen Regierungsrätin Barbara Egger. Vor 1/2 Jahr wollte die Verkehrsdirektorin einen Pilotversuch starten und rief die Schulen auf, mitzumachen. Das Echo, es meldete sich niemand. Vielleicht hätten es nicht alle gewusst, vermutet Egger. Bei den Berufsschulen sei es schwierig, weil manche Schüler aus anderen Kantonen kämen und nicht mit demselben Verkehrsmittel.
Und bei den Gymnasien bedauere ich es eigentlich ein bisschen, weil die Gymnasien wären prädestiniert, aber weshalb die sich nicht gemeldet haben, das kann ich nicht beurteilen.
Trotzdem will die Berner Regierungsrätin nicht aufgeben und sucht weiter nach einer interessierten Rektorin, einem interessierten Lehrer.
Umso mehr, als es ja Studien gibt, die belegen, dass Jugendliche vor 9 Uhr gar nicht leistungsfähig sind.
Mehr Erfolg hatten da die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Lausanne. Sie erreichten, dass die Universität ihre Anfangszeiten staffelte, um die Metrolinie M1 zu entlasten. Der große Pendleransturm verteilt sich seither nicht mehr auf nur 3/4 Stunden, sondern neu auf 1,5 Stunden, womit die Spitze gebrochen wurde. Auch in Zürich versuchten die Verkehrsbetriebe, die Pendlerströme am Morgen besser zu verteilen. Mit dem 9-Uhr-Pass und einer Preisreduktion nach 9 Uhr. Die Bilanz ernüchternd, sagt Anna Steger vom Zürcher Verkehrsverbund ZVV.
Jetzt haben wir rund 15 Jahre Erfahrungen mit diesem neuen Urpass und man muss sagen, er hat keine messbaren Effekte auf die Pendlerströme jetzt im ZVV.
Trotzdem hat das Zürcher Parlament vor einem halben Jahr einen Vorstoß an die Regierung überwiesen, ein neues Abo zu prüfen, das während den Spitzenzeiten am Morgen und Abend nicht gültig ist. Neue Ideen zur Brechung der Pendlerspitzen sind gefragt, doch sie umzusetzen ist schwierig.
Das Zürcher Hallenstadion war am Abend Schauplatz des Spitzenkampfs im Schweizer Eishockey. Dabei wurde einiges geboten, was ein solches Spiel attraktiv macht. Marcel Melcher.
Es war Spektakel pur. Genf liegte zweimal vor, die ZSC Lions glichen jeweils aus und vermochten knapp zwei Minuten vor Schluss erstmals in Führung zu gehen. Dieses Mal reagierte nun Genf umgehend und es kam zur Verlängerung. Dank einem Treffer von Marco Maurer gingen die Lions dann doch noch als Sieger vom Eis. Folgende Qualitäten hätten sein Team in diesem Spitzenspiel ausgezeichnet, meint ZSC-Captain Matthias Seeger.
Wir sind geduldig gewesen. Wir haben zwar gegen Führer gespielt, aber haben nicht alles geöffnet. Wir haben Chancen gehabt, aber sind es nicht reingekommen. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Chancen hat. Wenn man härter weiterarbeitet, dann kommt es irgendwann rein.
Der Hockeyclub Davos spielte gestern in Bern recht harmlos und verlor mit 2-4. Berns Torhüter Marco Bührer lobte nach dem Sieg nicht nur die SCB-Verstärkungen aus Übersee.
Es braucht immer die ganze Mannschaft. Und wenn wir jetzt gesehen haben, im ersten Drittel haben wir ihnen 2-3 gute Chancen gegeben. Im zweiten nicht mehr. Und im dritten sind sie eigentlich so ein bisschen ausgeglichen gewesen. Also von dem her kann man schon sagen, sehr ein interessanter Match gewesen. Und auch für mich, ich bin zum Glück von Anfang an im Spiel gewesen und das haben wir auch gut getan. Ja.
Davos saß doppelt so oft auf der Strafbank wie Bern. Dies sei der Hauptgrund für die Niederlage gewesen, meint der SCB-Verteidiger René Back.
Wir haben schon 2-3 gute Chancen gehabt, die wir natürlich machen sollten. Aber ich glaube, der grosse Hauptteil, dass wir verloren haben, war schon gewesen, weil wir so viele dumme Strafen gemacht haben.
Biel siegte in Freiburg mit 4-3 und wieder waren die Kanadier Tyler Seguin und Jacob McFlicker spielbestimmend. Im Eisstadion am Klotener Schlurfweg ist gestern Langnau gar gedemütigt worden. Langnau verlor mit 0-8. Weiterhin positiv verläuft die Formkurve von Ambri Piotta. Die Tessiner haben gegen Rapperswil-Jona mit 6-4 gewonnen. In der Tabelle liegt Genf weiterhin klar in Front. Biel liegt nun über, Davos unter dem Strich und Ambri hat sich am Tabellenende von Schlusslicht Langnau abgesetzt.
7:12, weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.588 Punkten, das ist ein Plus von 0,4%. Der Dollar wird zu 94,59 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,50 bzw. zu einem Dollar 27,46. Das Wetter? Im Flachland hat es Nebel mit einer Obergrenze bei 800 Metern, tagsüber teilweise Auflösung, sonst scheint die Sonne. Die Temperatur? Im Nebel um 5, sonst 9 bis 13 Grad.
Informationen kompakt am Samstagmorgen. Redaktion Daniel Eisner. Mein Name Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.